Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. In der heutigen Folge habe ich wieder eine Gästin bei mir, die viele von euch bereits kennen und schätzen. Julia Goya ist heute schon zum 3. Mal hier bei mir zu Gast. Wenn du die beiden vorherigen Folgen mit Julia noch nicht gehört hast, dann hör da unbedingt nochmal rein. Das sind Folge 66 und Folge 86. Beide Gespräche waren unglaublich spannend und haben bei euch viel Resonanz ausgelöst. Julia ist zertifizierte Hundetrainerin nach § 11 und Inhaberin der Hundeschule Seelenhunde. Sie arbeitet individuell, bedarfsorientiert und mit einem ganzheitlichen Blick auf Mensch und Hund. Ohne starre Konzepte, dafür mit viel Klarheit, Achtsamkeit und Fairness gegenüber dem Hund. Sie lebt mit ihren 3 Hunden Theo, Puck und Buhu zusammen und kennt sowohl das sportlich aktive Arbeiten mit Hunden als auch die Herausforderung, die sensible, reizoffene oder gesundheitlich eingeschränkte Hunde mit sich bringen. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist, liebe Julia. Schön, dass wir heute erneut gemeinsam ins Gespräch gehen. Euch allen ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge mit Julia Goya. Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Julia.
Hallo Jan.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut auf jeden Fall. Wir sind zum Glück relativ stressfrei jetzt ins neue Jahr gekommen und kann mich nicht beschweren hier mit meinen 3 Rabauken.
Sehr, sehr gut. Das freut mich zu hören. Wir haben auf unserem Zettel beim Themen, über die wir noch reden müssen, stehen, Hunde abgeben.
Ja, stimmt. Das ist aus der letzten Folge noch so ein bisschen übrig geblieben, ne?
Ja, stimmt. Ist jetzt schon eine ganze Zeit her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben und gequatscht haben. Aber ich muss gestehen, dass mich dieses Thema seitdem schon immer mal wieder beschäftigt hat. Zum einen, weil es halt noch so auf dem Zettel offen war. Und zum anderen, weil ich es dann an unterschiedlichen Stellen auch immer mal irgendwo erlebt habe. Und in Bezug auf eigene Kunden viel häufiger drüber nachgedacht habe, was wäre, wenn es total normal wäre, dass man, wenn Hund und Mensch nicht zusammenpassen, man einfach neue Konstellationen suchen würde.
Ja, kann ich total verstehen. Mir begegnet das Thema auch immer mal wieder. Also letzte Folge sind wir ja so ein bisschen drauf gekommen, weil ich ja die Erfahrung selber gemacht habe. Und da können wir auch gerne noch ein bisschen drüber quatschen, bin ich sehr offen für. Aber jetzt so im Berufskontext sozusagen sehe ich es auch immer mal wieder, dass es entweder in den Köpfen der Menschen ist, diese Überlegung, passt der Hund wirklich in mein Leben oder auch passe ich wirklich zu dem, was mein Hund braucht und was mein Hund glücklich machen würde. Mir begegnet es natürlich auch, dass es dann auch wirklich mal dazu kommt. Leider begegnet es mir auch, dass es so früh dazu kommt, dass ich gar nicht helfen kann. Also beispielsweise, da sind Menschen, die vereinbaren vielleicht ein Erstgespräch. Und bei mir ist das immer so, das geht dann meistens nicht so von heute auf morgen, sondern dann macht man einen Termin für in 3-4 Wochen. Und das war jetzt wirklich vor kurzem erst wieder so, Anfang des Jahres jetzt, dass mir jemand geschrieben hat, du, wir müssen den Termin canceln, denn wir haben uns entschieden, den Hund wieder abzugeben. Das habe ich auch schon mal. Das ist dann natürlich immer für mich aus der Perspektive so außen ein bisschen schade, weil ich so denke, vielleicht hätte ich noch irgendwie dazu beitragen können, dass man vielleicht einen Weg gefunden hätte. Aber andererseits denke ich mir, solange Mensch und Hund dann hoffentlich ja mit dieser Entscheidung gut leben können, soll es so sein. Aber ich habe halt tatsächlich auch schon mal KundInnen geraten, in diese Richtung zu denken und auch schon mal auf dem Weg unterstützt. Also ich finde einfach, das Thema ist sehr totgeschwiegen und sehr tabuisiert, obwohl es gar nicht so realitätsfern ist, wie man glauben dürfte, anhand dessen, dass niemand sich traut, darüber zu sprechen.
Ja, sehe ich genauso. Was glaubst du, warum das so ein Tabuthema ist?
Ich glaube, dass es für die Menschen unglaublich schwer ist, diese Entscheidung über, in Anführungsstrichen, über den Kopf des Hundes hinweg zu treffen. Also und gleichzeitig halt so dieses Gefühl zu haben, bin ich jetzt im Prinzip ein Versager, in Anführungsstrichen, habe ich irgendwas falsch gemacht, war die Entscheidung, den Hund anzuschaffen, schon falsch oder bin ich auf dem Weg mit dem Hund irgendwo falsch abgebogen? Also für viele ist es schon so ein Eingeständnis an die eigene vermeintliche Inkompetenz, sodass es vielleicht auch so ein bisschen Ding ist von sein eigenes Ego reflektieren müssen. Kann ich den Hund guten Gewissens abgeben, weil ich weiß, ihm geht es dann besser, mir geht es dann besser? Oder fühle ich mich irgendwie dazu genötigt, mir selber und auch dem Hund weiterhin den Stress zu machen? Das muss hier funktionieren, weil ich will nicht hinterher als in Anführungsstrichen schlechter Mensch dastehen. Ich will noch in den Spiegel gucken können und wissen, ich habe alles getan. Und ich möchte vor allem von außen nicht eine Abwertung erfahren, die es wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich geben wird, wenn ich damit oder mit dieser Entscheidung, den Hund wegzugeben, auch an andere herantrete. Insbesondere, wenn es dann noch über Social Media passiert.
Spannend, was du sagst. Ich habe gerade ein Buch bei mir auf dem Schreibtisch von Dr. Janie Mai, Stur oder überfordert. Und da steht auf dem Hardcover, direkt wenn man es aufblättert, das Verhalten deines Hundes ist nicht falsch, die Erwartung an ihn sind es. Und das war das Erste, was ich von diesem Buch gelesen habe und habe dann komischerweise nach dem Lesen sofort wieder an dieses Thema Hunde abgeben müssen, denken müssen und habe dann gedacht, ah krass, wenn man es probiert so zu sehen, dass nicht das gezeigte Verhalten das Problem ist, sondern man selber kurz für sich überlegt, was wollte ich eigentlich mit dem Hund? Und jetzt komme ich so ein bisschen aus diesem Sport- und Freizeitsektor und habe es dann für mich ein bisschen runtergebrochen. Ich hole mir, das klingt jetzt so hart, ne, aber so hart meine ich es nicht, aber ich hole mir einen Hund, den ich gerne als Sportpartner haben möchte und mit dem ich gemeinsam eine Hundesportart machen möchte, weil das auch mein großes Hobby ist. Und ich probiere sogar im Vorfeld bestmöglich darauf zu achten, dass der Hund dafür geeignet ist und unter Umständen, soweit das überprüfbar ist, achte ich sogar noch drauf, dass der Bock daran haben könnte. Und jetzt stellen wir aber im weiteren Verlauf fest, boah, der hat keinen Bock da drauf. Das bringt dem keinen Spaß. Oder der kann das nicht aus körperlichen Gründen oder warum auch immer. Und dann war ich wieder bei diesem Satz und habe mir gedacht, ja krass, jetzt ist nicht das Verhalten von dem Hund, dass er das nicht möchte oder nicht kann, das Problem, sondern meine Erwartung, nämlich dass die Erwartung war, ey, ich hole mir hier einen richtig coolen Dude ins Haus, mit dem ich gemeinsam Sport machen kann, mit dem ich eine geile Zeit haben kann, mit dem ich meine Freizeit verbringe. Und dann habe ich ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder verändere ich meine Erwartung.
Ja.
Weißt du, wohin meine Gedanken gehen?
Ja. Auf jeden Fall, entweder ich muss meine Erwartungen und mein Leben umstellen oder ich brauche einen anderen Hund, der meine Erwartungen erfüllen kann. Ne?
Ja.
Ich finde das auch ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, weil das so eine individuelle Abwägungsfrage ist. Zumal man vielleicht von außen jetzt denken könnte, ja, aber da darf doch nicht der Sport oder die Beschäftigung oder was auch immer es ist, über dem Wesen stehen, das hat doch keine Relation. Und ich finde, da muss man trotzdem ein bisschen individueller reingucken. Denn letztlich ist ja Hundehaltung auch, also Hundehaltung ist grundsätzlich was Egoistisches. Ne? Wir machen das ja jetzt nicht alle, auch diejenigen, die Hunde aus dem Tierschutz retten, nicht nur aus den Gründen der Nächstenliebe, sondern dass wir ziehen alle irgendwas für uns aus Hundehaltung. Das heißt also, letztlich ist jeder Hund in irgendeiner Form dazu gedacht, in Anführungsstrichen, in unserer Haltung, uns positive Emotionen zu schenken. Ja, in irgendeiner Form auf jeden Fall immer. Das heißt also, wenn ich jetzt vorher schon weiß, beispielsweise, gehen wir jetzt mal gar nicht nur auf das Beschäftigungsthema, sondern vielleicht auf den Gebrauch. Ich brauche einen Hund, der meine Schafe hütet. So, dann brauche ich diesen Hund ja so oder so, auch wenn ich jetzt einen hätte, der vielleicht das nicht so leisten kann, wie ich es versucht habe, vorher in alle möglichen Richtungen positiv zu beeinflussen, dass dieser Hund die beste Wahl dafür ist. Sei es so, ist es nicht so. Brauche ich dann keinen Hund mehr für meine Schafe? Na, ist so die Frage. Kann ich dann sagen, okay, ich kann mir einfach einen weiteren Hund dazu holen? Kann ich das leisten, finanziell, von meinen Ressourcen her, zeitlich, nervlich und so weiter? Kann ich mir einfach einen weiteren Hund dazu holen, sodass ich denjenigen, den ich hier habe, schon vielleicht für einfach die Dinge nutzen kann, in Anführungsstrichen, für die er sich besser eignet, sodass wir trotzdem zusammenleben können. Mein Herz hängt an ihm, er hängt an mir. Geht das oder bin ich gezwungen dazu zu sagen, ich habe einen Bedarf für ein bestimmtes Lebewesen, was eine bestimmte Aufgabe erfüllen muss? Und wenn dieser Hund leider dahin nicht passt und es ihm dadurch womöglich sogar in irgendeiner Form an was anderem mangelt, wäre es dann vielleicht die bessere Alternative zu gucken, hey, habe ich in meinem Umfeld Menschen, die aus irgendeinem Grund vielleicht diesen Hund besser versorgen könnten, die dem ein schöneres Leben bieten könnten, als ich das gerade kann, sodass ich mich mit der Idee anfreunde, dass ich letztlich mit einem anderen Tier mehr in die Richtung gehen kann, wofür ich dieses Tier einsetzen möchte und dieses Tier hier vielleicht in einem anderen Kontext einfach ein schöneres Leben führen kann. Aber wenn es jetzt natürlich nur darum geht, dass ich einfach Bock auf Agility habe und ich merke dann, oh, mein Hund, der ist dafür aus irgendeinem Grund nicht so gut geeignet, kann ich dann vielleicht von dieser Idee abrücken. Also zum Beispiel habe ich ja jetzt auch mit meinem Aussie, meinem mittelgroßen Aussie, sag ich mal, also mein zweiter Hund, angefangen, Agi zu machen. Und hab das auch total geliebt, das mit dem zu machen, obwohl der sich nicht zu 100%, wie ich finde, ideal für diesen Sport geeignet hat, im Sinne von, der hat halt nicht so das ideale Nervenkostüm dafür, was es bräuchte. Dennoch habe ich halt gesagt, wir trainieren und wir machen es in seinem Tempo. Ich wollte auch erst irgendwie in die Richtung Leistungssport gehen und dachte, oh, es wäre bestimmt cool, mal auf so ein Turnier zu laufen. Hab die Begleithundprüfung gemacht mit ihm, was für mich schon anstrengend und furchtbar war, das mit dem zu machen, habe ich gemacht, weil irgendwo ja auch der eigene Ehrgeiz einen so ein bisschen antreibt und sagt, ah, ich würde das gerne mal probieren, ich würde mich gerne mit ihm zusammen mal messen, mal gucken, wie läuft das auf so einem Turnier. Und dann habe ich das mit dem gemacht, auf ein Turnier zu gehen und habe gedacht, ach du Scheiße. Nicht nur, weil es irgendwie jetzt nicht ideal gelaufen ist, wo man jetzt sagen müsste, ja gut, da kommt man noch hin, dass er sich da ein bisschen an das Setting eingewöhnt. Das war für den so ein Stress, dass ich wirklich gesagt habe, das kann ich dem so nicht zumuten. Ich habe das 2-3 Mal probiert. Beim ersten Mal denkst du ja noch, ja komm, wir waren beide aufgeregt, das erste Turnier, das wird schon. Und du merkst aber, mein Hund ist hierfür einfach nicht gut geeignet. Das war, dem waren da zu viele Hunde, dem waren da zu viele Menschen, dem war da zu viel Trubel. Und warum soll ich meinen Hund jetzt da rein zwingen, wenn ich merke, der macht das gerade nicht gerne mit mir. Letztlich ist die Beschäftigung, ob das jetzt Agi ist oder was auch immer, eigentlich doch dafür gedacht, dass wir sagen, wir machen was zusammen, weil wir Bock haben, was miteinander zu machen, was uns beiden Spaß macht. Wo es nicht nur um Alltag geht, nicht nur um Erziehung geht, sondern hier geht's einfach mal nur um uns. Was finden wir zusammen cool? Und das können wir ja zum Beispiel auch cool finden im Trainingskontext und wir müssen nicht auf ein Turnier gehen. Ja, bei ihm ist es jetzt sogar so, ich habe den komplett aus dem Sport genommen letztes Jahr und habe mit dem jetzt was ganz anderes angefangen. Einfach um mal zu gucken, gibt es vielleicht was, was ihm noch ein bisschen mehr entgegenkommt. Ne? Weil der ist ein nervöses Händchen, der ist neurologisch auch nicht ganz gesund. Und ich bin immer darum bestrebt, dass er sich irgendwo ausleben darf, mal so ein bisschen auch in Dynamik kommen darf, weil er das auch einfach braucht im Ganzen. Ich reiß mich zusammen, Alltag. Aber ich wollte gucken, gibt es was, was ihm noch ein bisschen mehr entgegenkommt, sodass wir weniger Stress an einer gewissen Stelle haben. Seitdem machen wir Hoopas. Passt ihm deutlich besser, weil ich mich nicht bewege. Ich finde das eigentlich schade. Ich bewege mich ganz gerne mit. Aber für mich ist es so, okay, ich habe jetzt hier einen Kompromiss gefunden. Ich habe mit ihm trotzdem eine Beschäftigung, die mir Spaß macht. Vielleicht nicht ganz so sehr wie Agi, aber ich sehe ja an meinem Hund, dass es ihm gut tut. Und ich mache das gerne mit dem. Also gehe ich doch von meinem Anspruch weg, ich will einen Hund fürs Agi haben, sondern ich gucke, was können wir machen, was uns trotzdem beiden Spaß macht. Das muss ja gar nicht so weit weg davon sein, dass man jetzt sagt, okay, wir können nur noch zu Hause im Garten Schnüffelspiele machen, sondern wir können ja auch wirklich irgendwas finden, wo wir beide drin aufgehen. Und deswegen finde ich jetzt für so einen Zweck wie Beschäftigung schwierig zu sagen, dafür muss ich auf jeden Fall den Hund austauschen. Also da finde ich, für mich persönlich würde halt der Anspruch an die Beschäftigung und der Ehrgeiz, der ja oft auch dahinter steht, Turniersport zu machen und Sonstiges, nicht darüber entscheiden, ob der Hund bei mir bleiben darf oder nicht. Ne? Das habe ich zum Beispiel mit meinem Mali-Mix, der hier zu Hause ist, seit fast einem Jahr auch schon, genau dasselbe. Ich wollte einen Hund, mit dem ich vielleicht ein bisschen mehr im Bereich Sport auch mal ausprobieren kann, mit dem ich vielleicht auch doch mal irgendwann auf Turnierebene gehen könnte, falls ich Lust hätte. Und wenn nicht, dann würde ich ja aber trotzdem nicht sagen, nee, dann muss es nächstes Mal der Border Collie sein oder so. Sondern ich habe einfach Bock gehabt, dass wir uns in dem Bereich ausprobieren können. Und ich gehe halt immer so ein bisschen mit dem, was mir der Hund auch anbietet, beziehungsweise mit dem, was ich sehe, was kann der gut leisten, woran hat der Spaß. Und ich finde, in einem gewissen Rahmen müssen wir unseren Hunden mit unseren Erwartungen unbedingt entgegenkommen und dürfen nicht so festgefahren sein zu sagen, ich habe Bock auf diesen Sport, das macht mir irgendwie Dopamin, das macht mich glücklich, ich will mich unbedingt in dieser einen Beschäftigung messen, das ist für mich das einzig Wahre und der Hund wird halt da reingepresst. Also ich finde, es ist einfach ein schmaler Grat und wirklich eine ganz wichtige Sache, wo man drauf gucken muss. Einerseits, dass der Hund auf jeden Fall glücklich mit mir leben kann, aber andererseits, dass ich auch nicht mein ganzes Leben und alles, was damit zusammenhängt und was mir Spaß und Freude macht, aufgeben müsste, nur um diesen Hund irgendwie in meinem Leben zu halten. Also ich finde, es gibt so viele Komponenten, die damit reinspielen, dass man nie pauschal sagen kann, die Abgabe ist grundsätzlich was tabuisiert gehört, weil man immer irgendwie dahin arbeiten kann, dass ein Hund auf jeden Fall in das Leben passt. Das finde ich eben nicht, sondern manchmal weiß man eigentlich, ich fühle mich damit nicht wohl, dem Hund geht es hier nicht so gut, wie es ihm gehen könnte. Warum muss ich dann unbedingt festhalten an dieser Konstellation? Weißt du, wie ich das meine?
100%. Ich würde gerne gleich mit dir ein bisschen mehr diese Grenzen ausloten und vor allen Dingen diesen Beschäftigungssektor verlassen. Das ist halt immer mein erster Zugang, weil ich daher irgendwie komme. Als du das aber eben gerade erzählt hast, war in meinem Kopf die Frage oder der Gedanke, wenn der Hund länger bei einem ist und man ihn besser kennengelernt hat und man mehr Charakterzüge von ihm kennt, ob man dann eher bereit ist, quasi von seinen Erwartungen wegzutreten und so wie du es jetzt beschreibst, okay, dann machen wir halt Hoopas, wir haben Agi eine ganze Zeit ausprobiert und jetzt kenne ich den Hund so gut und ich mag den irgendwie auch so gern, jetzt fällt es mir leichter, dahin zu switchen, dass wir das machen, was ihm dann auch vielleicht mehr Freude bereitet, ansonsten müssen wir nochmal was Neues ausprobieren. Und damit einhergeht der Gedanke, vielleicht geben wir Hunde viel zu früh ab und dann fällt es uns da noch total leicht, weil wir noch nicht so viele andere Charakterzüge kennengelernt haben, dass wir bereit sind, von unseren Erwartungen ein bisschen runterzugehen. Und das alles müssen wir natürlich in eine Klammer setzen, weil in dem Moment, wo wir Beschäftigung verlassen und uns Alltag angucken und wir zum Beispiel in der Hamburger Innenstadt wohnen, wo es laut und trubelig ist und wir dann halt feststellen, boah, das geht für den Hund irgendwie gar nicht, dann glaube ich, ist man deutlich schneller an dem Punkt, dass man sagt, boah, wir müssen das hier beenden, Klammer auf, auch egal wie schmerzhaft das ist, Klammer zu, weil das einfach wirklich nicht cool für das Leben des Hundes ist.
Voll, also ich glaube auch, dass man da tatsächlich ein bisschen, wie du schon sagst, diese Unterscheidung zwischen wo ist genau der Punkt, an dem sich unsere Bedürfnisse so auseinanderentwickeln, dass man da ein bisschen genauer hingucken muss. Im Beschäftigungsbereich ja, sicherlich ist es da so, dass man mit der Zeit besser kennenlernt, wo sind die Stärken und Schwächen meines Hundes und auch vielleicht, wie gut kann ich diese Stärken und Schwächen selber bedienen in der Beschäftigung. Ne? Also es hängt ja nicht alles nur daran, wie toll mein Hund, keine Ahnung, über Hürden springt, sondern auch, wie ist mein Timing, wie bewege ich mich mit meinem Hund und so weiter. Da hängt ja ganz viel dran. Und ich glaube, dass man, wenn man einen Hund noch relativ kurz hat, sowieso noch gar nicht an so einem Punkt ist, außer da käme jetzt ein gesundheitlicher Aspekt dazu, was den Hund vielleicht ausschließt für, keine Ahnung, sagen wir mal Agi, dass man sagen würde, ich gebe den Hund ab, weil der kann nicht so cool sich eng um den Ausleger wickeln, wie ich das gerne hätte, weil der, was weiß ich, einen Wirbel zu viel hat. Also das ist ja irgendwie, da käme man ja so schnell gar nicht hin, würde ich jetzt mal so. So glauben, dass man im Beschäftigungsbereich relativ lange an etwas festhält, um da auch zu gucken, wie kleinschrittig kann ich Dinge schön aufbauen, damit sie letztlich funktionieren. Und deswegen, das geht gar nicht in so einer kurzen Zeit, eine Beschäftigungsform, egal welche das ist, so bis ans Ende perfekt aufzubauen, dass man dann sagen könnte, das passt oder das passt nicht. Sondern man lernt sich eben im Prozess des Trainings und des Miteinanderfeilens kennen, um dann so ein bisschen zu gucken, hey, na gut, vielleicht können wir von der und der Vorgabe, die ich eigentlich hatte, abweichen und probieren mal, einen anderen Weg aus. Deswegen glaube ich nicht, dass Beschäftigung als Grund der Abgabe sozusagen oder ne, wie gesagt, eine Gebrauchsgeschichte für den Hund oder so, dass das so schnell zu einer Abgabe führt, dass man da sagen müsste, vielleicht haben wir uns einfach nicht genug drauf eingelassen, den richtig kennenzulernen und zu unterstützen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Während das im Alltag, könnte ich mir vorstellen, eher so ist, dass da schneller zu der Entscheidung tendieren werden könnte, weil das einfach A, viel mehr Leidensdruck macht, wenn da was nicht funktioniert und B, weil man da auch viel schneller sehen kann, wo wirklich die Probleme liegen, bei denen man glauben könnte, dass sie sich nicht mal eben lösen oder lösen lassen. So war es ja zum Beispiel bei mir in meinem Fall auch. Wir hatten hier eine Zeit lang und auch wirklich eine vergleichsweise kurze Zeit lang einen Hund aus dem Tierheim, bei dem sich halt leider relativ schnell angedeutet hat, dass der hier in dieser Konstellation mit den bereits hier vorhandenen Hunden nicht gut das Leben führen kann, was man ihm eigentlich wünschen würde. Das heißt also, je länger ich das da vielleicht rauszögere, desto schwerer mache ich es ja im Prinzip dem Hund eine andere Alternative zu finden. Deswegen glaube ich grundsätzlich nicht, dass Abgaben zu früh oder zu schnell in die Wege geleitet werden. Also das gibt es bestimmt auch. Es ist bei dem Thema Abgabe ist ja oder Abgabe des Hundes ist ja immer so ein bisschen, was so von außen mit als Vorurteil reinspielt, dass sich da jemand die Entscheidung sehr leicht macht, weil er vielleicht auch schon, sag ich mal, ohne sich großartig Gedanken zu machen, ob der Hund überhaupt ins Leben passt, sich den Hund angeschafft hat und dann merkt, ach nee, irgendwie doch nicht. Ne? So nach dem Motto, der ist mir ein bisschen zu groß, der hat mir ein bisschen zu viel Fell, der ist doch nicht hübsch genug, was weiß ich. Ne? Also das ist immer das, was man so als Vorurteil hat, dass Menschen unbedacht einen Hund anschaffen und ihn dann schnell wieder loswerden wollen. Und ich glaube auch, es gibt solche Fälle. Ja, also das kann durchaus sein, dass Menschen genau so auch agieren. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass das viel, viel weniger Fälle sind, in denen das so ist, dass jemand sich denkt, ach, na ja, komm dann wieder weg mit dem Hund, eigentlich gefällt er mir doch nicht so gut, als dass sich die Leute eher das total schwer machen und sich sehr schwer damit tun, egal wie lange der Hund schon da ist. Und ich denke auch, wie du schon sagst, es wird bestimmt umso schwerer, je länger der Hund da ist, weil wir sind ja nun mal natürlich alle keine Roboter. Wir haben natürlich eine emotionale Verbindung zu so einem Tier, sobald das irgendwie in unserem Leben ist. Und je länger das natürlich so ist und man irgendwie zusammenwächst und versucht, miteinander klarzukommen, desto mehr ist man ja auch emotional mit dem Hund verwoben. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich die Leute damit wirklich besonders schwer tun, sozusagen, weil sie den Hund einfach schnell wieder abgegeben haben oder abgeben wollen, sondern eher, weil man ganz lange versucht, es irgendwie hinzubekommen und sich dann nach und nach und nach mehr eingesteht, ich glaube, es funktioniert einfach nicht.
Ja, bin ich bei dir. Und dadurch passieren dann natürlich auch, zumindest in der Wahrnehmung, immer häufiger schlimme Dinge, weil man ne, durch diese von dir herbeigeführte Erklärung gerade eigentlich den guten Moment der Abgabe in Anführungsstrichen verpasst, weil man zu lange an etwas festhält. Und dann, lass mal gleich auch noch, ist gerade in meinem Kopf, und dann einfach wahrscheinlich auch die fehlende Expertise von außen in Form von Trainer, Trainerin, whatever, fehlen, die entweder gut beraten können, wie man es halt doch hinkriegt, oder einfach auch als Regulativ von außen irgendwann sagen können, okay, ich glaube, mit dem Konstrukt, was wir hier haben, sind wir am Ende. Wir können das hier nicht mehr lösen. Wir brauchen jetzt irgendwas anderes. Und bei dem irgendwas anders wird es ja auch schon sofort super schwer, denn wenn wir ehrlich sind, viele gute Alternativen für Abgabe haben wir in diesem Land nicht. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie, dass Tierheime keine gute Arbeit oder sowas leisten, sondern dass die einfach voll sind. Total. Und wenn ich jetzt nicht durch Zufall irgendwie jemand in meinem Umfeld habe, der sagt, oh ja, ey, den Hund kenne ich ja auch schon ein bisschen und so, ach komm, ich wohne hier auf dem Bauernhof und das müsste funktionieren und gib den mal her, wir gucken uns das mal an. Ich sag's so ein bisschen flapsig, meine ich natürlich nicht so. Dann wäre es ja immer noch so ein bisschen der beste Fall, wenn der Hund in der Familie bleibt und jemand auch wirklich die Historie kennt und. Aber diese gute Option besteht in der Regel nicht.
Ja, genau. Und das heißt, dass man sich dann auch relativ alternativlos fühlt und denkt, komm, besser der Hund lebt hier als im Tierheim zum Beispiel. Und das ist auch mit Sicherheit in den meisten Fällen so, dass genau diese Abwägungen und Gedanken halt stattfinden. Ne? Und ich sehe es halt wirklich auch, sag ich mal, von meiner Perspektive als Trainerin, genau diese beiden Probleme, die du benannt hast. Einerseits vielleicht, dass die ein oder anderen sich versuchen, Hilfe zu holen im trainerischen Kontext, vielleicht noch nicht die Hilfe gefunden haben, die letztlich auch Probleme lösen konnte und dann vielleicht eine Abgabe passiert, die in Anführungsstrichen nicht hätte sein müssen, weil man vielleicht noch einen Weg gefunden hätte mit einer passenden Anleitung für dieses Mensch-Hund-Team. Und andererseits sieht man aber auch diese Fälle, wo sich Menschen und Hunde miteinander durchschlagen irgendwie durch ein Leben, was irgendwie beide Seiten frustriert und beide Seiten sich nicht berücksichtigt genug fühlen. Und irgendwie dürfte beides nicht sein. Ne? Und das ist halt so schade, dass diese Menschen sich oft so alleine fühlen, weil sie entweder nicht die richtige Unterstützung finden oder gar keine Unterstützung finden oder halt sogar im Gespräch über diese Gedanken sogar im Prinzip Ablehnung erfahren oder Schuldzuweisung erfahren. Das heißt, für einen Menschen, der sich einen Hund ins Leben geholt hat und der merkt, irgendwie ist das hier gerade nicht ideal, für uns beide nicht. Und wir reden jetzt hier wirklich nicht nur von, ich als Mensch finde das jetzt gerade nicht zu 100% komfortabel, sondern man merkt auch dem Hund an, irgendwie hast das hier gerade nicht zu 100%. Diese Menschen, die fühlen sich einfach allein gelassen, weil man nirgendwo oder in viel zu wenigen Optionen die richtige Unterstützung erfahren kann. Und das, finde ich, ist das Problem, dass pauschal abgewertet wird, dass sich Menschen Sorgen um ihr eigenes Leben und auch um das Leben ihrer Hunde, die sie haben, dass dieses Empfinden von mein Glücksgefühl, ein Hundehalter zu sein, dass das komplett weg ist. Das dürfen wir doch nicht kritisieren, sondern das sollte man doch versuchen, erstmal empathisch zu verstehen. Warum macht dich dieses Leben hier gerade nicht glücklich? Wo können wir ansetzen? Kriegen wir da eine Lösung hin, die dich auch wieder glücklich machen kann und die vor allem auch im Sinne des Hundes ist? Und das ist doch tragisch, dass dieses ganze Thema so schlimm irgendwie dazu genutzt wird, Menschen einen Vorwurf zu machen aus einer Emotion, die sie ja aber einfach aus einer berechtigten Lage heraus empfinden dürfen. Das ist ja so, als würde ich sagen, wenn ich jetzt eine Beziehung zu einer anderen Person eingehe, dann dürfte ich mich nie wieder von der trennen, weil irgendwie von außen die Leute das nicht cool finden, wenn man sich nochmal trennt. Soll ich dann mein Leben lang in einer unglücklichen Beziehung bleiben? Eher nicht, ne? Und das war ja lange genug so, dass sowas auch irgendwie abgewertet wurde, wenn Frauen aus Ehen raus wollten und so weiter. Und das hat sich mit Recht verändert, dieses Bild, ja. Und so irgendwie ist es doch auch im Thema Hundehaltung. Ich habe mir ein Lebewesen angeschafft in der Hoffnung, dass mein Leben schöner wird und dass vor allem auch das Leben für diesen Hund toll wird. Und wenn man merkt, es hakt irgendwo und ich finde einfach keine Lösung und ich finde niemanden, der mich unterstützt, wie kann man denn dann von außen noch hingehen und noch mehr schlechte Gefühle reinpacken? Das finde ich halt so tragisch daran.
ich finde das Tragische daran, dass wir nicht mehr pauschal davon ausgehen, dass der Mensch es mit dem Hund gut meint.
Ja. Ja.
Und das ist so der Punkt, wo ich merke, und das natürlich viel Social Media, und das müssen wir ausblenden, weil das ist, wir sagen das ja einfach mal, das ist einfach nur Bullshit, was da passiert. Also das ist ganz, ganz schlimm, dass Menschen, die diesen Menschen, den Hund noch nie gesehen haben, Urteile verfassen und irgendwelche Dinge schreiben. Und also am besten wären wir dran, wenn wir Instagram löschen. Das wäre für die Hundewelt, glaube ich, richtig gut. aber das können wir nicht. Aber der Gedanke dahinter, weil ich fand es so cool, was du gerade gesagt hast. Wenn ich nicht mehr glücklich bin mit dem, was ich unbedingt mal wollte, nämlich, also ich wollte unbedingt einen Hund in meinem Leben, und ne, die meisten werden das nachempfinden können, so diesen Prozess dahin und wie lange das dauert und gegen wie viel Widerstände man auch vielleicht kämpfen muss, wenn man noch klein ist, gegen die Eltern und später gegen Vermieter oder was mit dem Arbeitgeber, und irgendwann ist dieser Tag da und dann hast du endlich deinen Hund und du denkst, boah, geil, ey, jetzt ist es jetzt. Und dann kommst du an diesen Punkt, dass du merkst, dass das nicht geht. Und dann unterstellt man dir auch noch, dass du den Hund nicht magst. Oder, also, ne, das ist jetzt wieder so ein bisschen labidar, aber das war gerade so in meinem Kopf, wo ich dachte, wenn wir einfach mal wieder davon ausgehen, dass der Mensch den Hund mag und in seinem und in dem Sinne des Hundes handelt, dann haben wir immer noch das Problem, dass wir noch nicht wissen, wohin und so. Das müssen wir uns dann nochmal angucken. Aber einfach mal wieder nett miteinander umgehen und genau wie du gesagt hast, erkennen, dass da jemand ist, der gerade ein richtig krasses Problem hat, was er ja scheinbar nicht mehr lösen kann und was unter Umständen auch ganz, ganz viele Trainer und Trainerinnen nicht lösen konnten, die wir eigentlich alle mit daneben stellen müssten und sagen müssten, ey Freunde, das geht jetzt an alle gerade, weil da hat nicht nur der versagt, wo der Hund wohnt, sondern auch alle, die probiert haben, da zu helfen und nicht helfen konnten und es sich nicht eingestehen konnten, es nicht offen und ehrlich gesagt haben oder was auch immer da alles mit reinspielt. Sondern wenn wir das wegnehmen und mal wieder von etwas Gutem im Grundgefühl ausgehen, können wir, glaube ich, schon ganz anders auf dieses ganze Problem schauen.
Ja, das wäre so, so schön, wenn das möglich wäre, weil ich finde das einfach so eine furchtbare Erfahrung für diese Person, weil dein Leben hängt ja nun mal auch davon ab, dass man im Alltag, insbesondere als Hundemensch, sich auch immer wieder aus positiven Momenten was Schönes rausziehen kann. Und wenn du das einfach gerade nicht hast und dir auch keiner dahin helfen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du natürlich ein riesiges Defizit in deinem Leben, was eigentlich, wie du schon sagst, mal ursprünglich geplant war als Highlight. Ne? Ja. Also, und ich finde das so tragisch einfach, dass wir immer davon ausgehen, dass das einfach nur eine Faulheit ist, die dahinter steht, so nach dem Motto, ich habe keinen Bock, mich um den Hund zu bemühen, ich habe keine Lust, mich um Training zu bemühen, ich will es mir einfach machen, ich habe vielleicht einfach gerade meine egoistische Perspektive, dass mein Hund nicht genau so aussieht und genau das tut, was ich gerne hätte. Meine Erwartungen sind vielleicht aus Außenperspektive komplett überzogen. Kein Hund könnte es mir recht machen. Das ist irgendwie das, wovon die Menschen ausgehen, dass da auf jeden Fall eine unwohlwollende Perspektive gegenüber dem Hund hintersteht. So nach dem Motto, der Mensch guckt nur auf sich, der Mensch entscheidet nur nach seiner Lust und Laune und das Tier ist da irgendwie ja gar nicht in dem Gedankenspiel mit drin, zumindest nicht das Wohl des Tieres. Und das habe ich so noch nie erlebt. Also wie gesagt, das mag es geben. Ich will nicht sagen, dass das nicht schon mal irgendwo so passiert ist, aber ich habe es zumindest so noch nie erlebt, wenn mir dieses Thema begegnet ist im beruflichen Kontext, dass da irgendjemand nicht weinend vor mir gestanden hätte, dass da irgendjemand nicht irgendwie total verzweifelt war, nicht den Mega-Leidensdruck hatte, nicht schon 1000 Wege versucht hat zu gehen sozusagen. Und dann halt einfach nur sagt, ach, eigentlich habe ich auch keine Lust auf den Hund. Das ist mir noch nie begegnet. Ne? Und sowas zum Beispiel bei mir persönlich ja auch nicht. Man macht sich Gedanken, man versucht irgendwie ja alle Bedürfnisse aller Parteien zu berücksichtigen. Bei mir zum Beispiel hing ja nicht nur ein Hund dran, sondern es hingen ja auch noch die Hunde dran, die hier schon gelebt haben. Also warum muss ich denn in Kauf nehmen, nur damit von außen alle sagen, oh, die ist ja super, die hat einen Hund gerettet, dass meine Hunde, die hier schon leben, dass ich denen zumute, dass die ab jetzt unfassbar im Stress sind, weil hier jemand dazugekommen ist, der versucht, die umzubringen. Ja, wo man nicht sagen kann, okay, das wird sich schon mit der Zeit ein bisschen beruhigen. Ich habe ja selber zum Beispiel, obwohl ich eine fachliche Perspektive habe, trotzdem versucht, um meine potenzielle Befangenheit nicht irgendwie zu sehr zentral werden zu lassen, noch KollegInnen dazu gepackt, die mich objektiver beraten konnten durch ihre Erfahrung im Bereich zum Beispiel Mehrhundhaltung, im Bereich Genetik und so weiter, was wir für einen Hundetypen hier hatten, sodass man versucht hat, auf allen möglichen Ebenen Gedanken zu spinnen, wie können wir es hinbekommen, dass es funktioniert für dieses Tier und für die Tiere, die schon hier leben und auch für mich, weil ganz ehrlich, auch ich als Mensch darf mir wichtig sein. Auch ich darf sagen, ich möchte, dass wir hier alle glücklich leben. Ich würde nicht mein ganzes Leben und alles, was mit dran hängt, aufgeben wollen, nur um auf jeden Fall einen Hund gerettet zu haben. Sondern wir müssen alle dass die Berechtigung haben, glücklich sein zu dürfen. Das heißt nicht, dass wir nie Kompromisse eingehen. Das heißt nicht, dass immer alles zu 100% nach meinen Vorstellungen läuft, aber dass man in einem gewissen Bereich eine Komfortzone haben darf und dass man die eigenen Bedürfnisse und das eigene Glücksgefühl auch als etwas werten darf, was auf jeden Fall eine Berechtigung hat, da zu sein und auch dafür was zu tun. Also das heißt, wenn ich jetzt merke, zum Beispiel das Leben so, wie es jetzt hier stattfindet mit einem Hund, der zu uns gekommen ist, das wird mich so krass einschränken, in meinen Optionen, weil ich so viel Managementmaßnahmen betreiben muss. Das wird mir so viel Druck machen, wenn ich einmal irgendeine Tür nicht zumache, dass hier auf jeden Fall ein Riesenproblem entstehen könnte für die Gesundheit, für Leib und Wohl meiner Tiere und meiner eigenen Person. Da muss man sich fragen, ist es das wert? Ja, man muss abwägen dürfen und man darf auch in einem gewissen Rahmen seine eigenen Empfindungen für wichtig nehmen. Also man darf sich auch selber in einem bestimmten Rahmen eine Priorität geben. Ne? Und das finde ich einfach wichtig, dass das nicht pauschal abgewertet wird, so nach dem Motto, die guckt nur auf sich selber. Nee, das tut sie nicht, sondern sie versucht für alle eine Lösung zu finden, aber sich selber nicht zu vergessen. Und das ist völlig in Ordnung. Und das finde ich echt problematisch, dass Menschen einem das nicht mehr zugestehen, dass man sich selber auch in einem gewissen Rahmen priorisieren darf, sozusagen.
Zwei Gedanken, die eben so gekommen sind. Zum einen, ich glaube, dass es brutal abhängig davon ist, mit welcher Brille wir da drauf schauen. Wir erleben unseren Trainerkontext und du sagst, bei dir sind Menschen, die dann weinen und emotional angegriffen sind. Bei mir auch. Mhm. Na klar, weil das Menschen sind, die ja nach Hilfe suchen. Genau. Jetzt habe ich kurz überlegt, jetzt bin ich aber der Mitarbeiter im Tierheim, der jeden Tag irgendwie einfach nur einen Hund angebunden am Zaun vorfindet. Dass ich das mit meiner Brille dann anders sehe, das probiere ich gerade nachzuvollziehen. Ich glaube, wir sind in einer sehr komfortablen Position, dass wir in dem Bezug nur mit Menschen zu tun haben, die genau das machen, was du gerade gesagt hast.
Ja, das
hast.
Stimmt. Zu uns kommen ja schon die Hilfe suchen, während andere vielleicht auch die erleben, die sich's einfach machen. Ne? Das, da hast du sehr recht, ja.
War einfach nur gerade so ein Gedanke. Und der zweite Gedanke, der jetzt gerade wieder weggeflogen ist, weil ich den ersten formuliert habe, wunderbar. Ey.
Der kommt gleich wieder.
Wahrscheinlich. Ist weg.
Ist weg.
Verdammt. Oh, ich fand ihn gut, aber jetzt ist er weg. Zumindest war das mit den Brillen noch in meinem Kopf.
Hast du total recht mit, weil letztlich ist es ja klar, dass wir immer da eine bestimmte Perspektive einnehmen, weil zu uns ja ein bestimmtes Klientel in Anführungsstrichen an Personen kommt. Niemand bucht sich eine Stunde beim Hundetrainer, bei einer Hundetrainerin, wenn er im Prinzip schon gefestigt ist mit seiner Meinung und vor allem nicht, wenn er sich's leicht machen will, weil das ja nun mal auch Geld kostet, ne? Das stimmt. Also,
oder unter Umständen auch einfach unangenehm sein kann, ne? Also, wenn Kunden zu mir kommen, dann müssen die etwas leisten und das ist in der Regel.
Ehrlich sein.
Und müssen dann auch wirklich in dem Umgang mit dem Hund an sich arbeiten, ne? Und das macht ja keiner.
Finde auch, was man nicht unterschätzen darf, ist dieser Selbstreflexionsaspekt. Wenn man einem Trainer was erzählt, dann muss man ja auch erstmal, diese Worte fassen können. Und bei vielen passiert dann halt, während sie mir etwas erzählen, was Leidensdruck beinhaltet, dass sie das in dem Moment, wo sie es aussprechen, einfach nochmal reflektieren und empfinden und dann merken, ach krass, ne? Das sind Emotionen, die man vielleicht versucht hat, runterzuschlucken, weil man sich nicht getraut hat, irgendwie das zu denken, weil man sich selber schon ja als ablehnenswert für den Gedanken betrachtet, weil alle anderen das ja auch schlimm finden. Und dass man dann mal ehrlich zu sich selber und zu der anderen Person, der man es erzählt, ist, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der für die Leute dann irgendwie sehr, sehr krass nochmal ist.
Ja, boah, mein Stresslevel sinkt gerade hart, weil der Gedanke ist zurückgekommen.
Sehr schön.
Hat mich jetzt schon sehr geworben. Nee, ich spreche jetzt einfach direkt aus. Der zweite Gedanke, der gerade da war, ist, dass wir auch vielleicht einfach mal wieder anerkennen müssen, dass Menschen Grenzen haben. Und es ist total einfach, wenn wir uns immer auf fachlicher Ebene darüber austauschen. Ich würde jetzt hier an der Stelle auch mal so weit gehen und sagen, ich traue mir heute zu, jeden Hund hier aufzunehmen. Und ich glaube, dass ich mit jedem Problem so umgehen könnte, dass hier keiner einen ernsthaften Schaden davon tragen würde. Das heißt nicht, dass hier jeder ein cooles Leben hätte, aber ne, ich glaube, genug Erfahrung mitbringen zu können, um mit Hunden in meinem häuslichen Umfeld so zusammenleben zu können, dass alle überleben im ersten Schritt mal. Aber wir müssen einfach Menschen zugestehen, dass sie irgendwo Grenzen haben. Denn wenn ich an mich denke, hatte ich die ja auch. Also vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren hätte ich diese Hunde niemals bei mir zu Hause auch nur durch die Haustür gelassen, weil ich gewusst hätte, oder wahrscheinlich hätte ich es nicht gewusst, sondern ich wäre übertrieben größenwahnsinnig gewesen und hätte gedacht, dass ich es kann und hätte sehr schnell festgestellt, dass ich es nicht kann, dass es Themen gibt, für die du einfach richtig, richtig viel Erfahrung brauchst, um damit umgehen zu können.
Nicht nur das, also ich finde nicht nur Grenzen, sondern auch Ressourcen sind ja eine Frage. Ja. Habe ich die Zeit? Habe ich den Platz? Habe ich... Ja, auch das Backup. Also zum Beispiel bei uns war es jetzt so, hier ist ein Hund hergekommen, bei dem war uns nicht vorher klar, was es alles bedarf, damit der erstmal so abgesichert ist, dass niemandem was passiert. Weil die Themen, die der mitgebracht hat, so in dem Maße nicht kommuniziert waren, beziehungsweise vielleicht auch einfach nicht festgestellt waren. Ne? Das soll jetzt gar keine Anschuldigung sein, ja, so nach dem Motto, das hat man uns nicht gesagt, sondern es ist vielleicht einfach hier erst zum Tragen gekommen, weil der Hund auch das erste Mal seit längerem wieder in einem häuslichen Rahmen untergebracht war. Und da haben wir gemerkt, ach krass, das geht nicht, weil der Menschen, also uns Menschen angegriffen hat, die hier gewohnt haben, der hat die Hunde angegriffen, sodass wir erstmal gucken mussten, boah krass, wie sichern wir denn diesen Hund ab, dass wir hier abends schlafen gehen können, ja, ohne dass der durch die Gegend läuft und ja, man sich Sorgen um irgendjemanden machen muss. Das heißt, da geht's auch schon mal um Ressourcen wie Unterbringungsorte. Ich musste dann erstmal tatsächlich mir so eine Art Zwinger bauen, was auch sehr viel Geld übrigens gekostet hat, dass wir was herstellen konnten, so dass wir den erstmal sicher unterbringen konnten. So, das kommt dann schon mal hinzu. Habe ich den Platz? Habe ich die Möglichkeit? Habe ich die Option, hier irgendwas umzubauen für den Hund? Dann kommt bei mir auch noch hinzu, dass ich ja sehr viel beruflich den ganzen Tag unterwegs bin. Also wie kann ich diesen Hund versorgen, wenn ich ihn nicht mitnehmen kann? Kann ich ihn mal mitnehmen? Wenn ja, wie? Wer kann sich sonst um diesen Hund kümmern? Wer traut sich das in meinem Umfeld zu? Mein Partner zum Beispiel ist jetzt nicht zufällig Hundetrainer. Meine Eltern würden sich in die Hose scheißen, wenn so ein Hund bei denen, wenn ich den da mal hingebe und sage, kannst du mal eine Stunde drauf aufpassen, wäre gar nicht gegangen. Ja, das heißt, ich
nur ganz
ein
kurz an der Stelle. Und das ist ihr gutes Recht, ne? Also voll, nicht, dass die jetzt voll, wieder irgendwann voll, auf die Idee kommt, ja, dann hätten die das ja üben können. Also
nein,
Grenzen verschieben.
Nein.
Damit das irgendwas funktioniert. Nicht
falsch,
ne?
Nein,
ich will es nur. Ich habe es nicht falsch verstanden. Ich wollte nur, bevor
legitim,
es.
Genau. Wenn ich so ein komisches Hobby und so einen komischen Beruf habe, muss ich ja nicht meine Eltern damit reinziehen. Ja, ihr müsst jetzt auch mit irgendwie schwierigen Hunden klarkommen. Bin froh, dass sie mit meinen halbwegs netten Hunden klarkommen. Nein, also das heißt, ich brauche ja auch irgendwie gegebenenfalls mal einen gewissen Support, damit auch dieser Hund irgendwie immer versorgt ist. Dann kommt bei mir zum Beispiel noch zusätzlich hinzu, dass ich nicht ganz gesund bin im Hinblick auf, ich habe eine chronische Erkrankung und ich muss immer mal wieder auch zum Beispiel vielleicht mal in irgendwelchen Notfallsituationen ins Krankenhaus, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, als das jetzt zum Beispiel vielleicht bei einem kerngesunden Menschen ist. Wer versorgt dann diesen Hund? Was passiert dann? Das heißt, das waren halt Gedanken, die konnten wir uns so im Vorfeld nicht machen, weil das Thema, was der mitgebracht hat, so nicht klar war und es war nicht absehbar. Das heißt, wir haben hier gestanden und mussten irgendwie aus dem Stegreif versuchen, okay, wir müssen diesem Hund jetzt irgendwie ein gutes Leben bieten und müssen gleichzeitig versuchen, unser Leben drumherum zu bauen. Und dann war ja noch der Aspekt, dass es halt mit den beiden Hunden, die hier schon hier gelebt haben, einer von denen ist neurologisch erkrankt. Das heißt, Stressgeschehen für den ist auch unfassbar problematisch. Natürlich haben wir vorher eine Vergesellschaftung schon in einem gewissen Rahmen versucht. Das hat da auch alles gut geklappt. Hier hat es dann zum Beispiel extrem Schwierigkeiten gemacht. Trotz dem, dass ich eine Kollegin mit hier hatte, die mir geholfen hat, die mir zur Seite gestanden hat, die darin auch sehr versiert ist, sodass wir letztlich hinterher vor einem Berg von Schwierigkeiten standen und wir halt wirklich überlegt haben, wie kriegen wir das hin, damit wir diesen armen Hund nicht wieder ins Tierheim packen müssen. Ne? Weil das war für mich keine Option zu sagen, naja, komm dann wieder weg. Sondern wir haben uns ja letztlich dafür dann entschieden, den dann so lange zu behalten, bis wir eine andere, bessere, ausgestattete, mit besseren Ressourcen sozusagen, Person oder Pflegestelle oder von mir aus auch Endstelle gefunden hätten. Und da hatte ich jetzt einfach nur Glück, dass das relativ schnell ging, so dass dem Hund nicht viel Zeit geklaut war und für uns halt relativ schnell wieder ein bisschen Alltag einkehren konnte. Das heißt aber nicht, dass ich mich in irgendeiner Form leicht getan hätte mit dieser Entscheidung, so nach dem Motto, oh, ist mir zu anstrengend, der Hund, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ne? Man weiß vorher, man übernimmt eine Verantwortung und ich nehme das ja auch total ernst in dem Fall und versuche alles zu regeln. Aber was ich halt damit meine ist, wenn die Ressourcen nicht gegeben sind, um dem Hund so gerecht zu werden, wie der das gerade braucht, dann müssen wir halt irgendwie gucken, können wir diese Ressourcen irgendwo herziehen? Und wenn es nicht möglich ist, dann darf man auch an die, wie du das schon gesagt hast, Grenzen stoßen und sagen, ey, das ist für mich leider nicht leistbar. Und das heißt nicht, dass das eine Entscheidung gegen das Tier ist. Und das heißt nicht, dass das irgendwie aus Faulheit oder Unwohlwollen dem Hund gegenüber passiert, sondern das passiert dann, weil man sagt, okay, mein eigenes Leben ist mir auch irgendwie noch was wert und ich werde jetzt hier nicht 15 Jahre mit diesem Hund verbringen, so dass der eigentlich ein cooleres Leben hätte führen können, aber ich möchte mir das nicht eingestehen, dass es einfach für alle nur anstrengend ist, sondern man darf in einem gewissen Rahmen merken, das klappt hier so nicht. Und dann versuchen wir aber daraus die beste Lösung für alle zu ziehen. Und das heißt ja auch nicht, wie du schon gesagt hast, dass das Thema Abgabe dann mal ebenso funktioniert, den einfach an den Baum binden und weg, ne? Sondern das heißt, da muss man da ja auch noch wiederum Ressourcen aufwenden, Zeit und Mühe und Gedanken und Bemühungen in alle Richtungen, um zu gucken, können wir etwas Besseres für den Hund leisten? Ansonsten müssen wir das hier halt einfach noch eine Weile so fahren, denn ich möchte natürlich nicht meinen Hund einfach an den Baum binden. Ja, aber ich finde es halt einfach nur insgesamt schwierig, dass von außen betrachtet die Menschen so schnell in eine verurteilende Haltung fallen, ohne zu wissen, was da alles mit dranhängt und auch dranhängen darf. Es ist eine berechtigte Sache, dass man in so einem Fall, wenn man merkt, hier passt nichts, weder für die Menschen noch für den Hund, dass man über dieses Thema nachdenken darf, dass man sich dafür auch wirklich vielleicht mal Beratung holt und dass man es letztlich auch so weit kommen lässt, wenn der Fall dann auch so ist, dass es dem Hund dann wirklich besser gehen kann und wir den nicht einfach nur entsorgt haben wie eine Mülltüte. Ja.
Und das ist so der krasseste Punkt eigentlich daran, ne? Wenn wir wirklich immer wieder in die Mitte stellen, dass der Hund ja ein richtig cooles Leben haben soll, dann finde mal was, wo das dann auch wirklich gegeben ist. Ne? Und das meine ich jetzt auch wieder nicht despertierlich, aber das, was ich erlebe, ist, dass die Hunde dann halt irgendwo hinkommen, damit sie weg sind von da, wo sie gerade waren. Und das ist dann auch erstmal für die, die da bleiben, super, weil es dann nicht mehr gefährlich ist und das ist großartig. Aber ne, wir hatten das Thema von ganz kurz angeschnitten. Und jetzt sind meine Gedanken noch ein bisschen weiter. Wir sind einfach in dieser Szene und in diesem Land einfach, wenn wir mal ehrlich sind, gar nicht gut aufgestellt für den Moment, dass ein Hund von irgendwo weg muss. Also dass ich erlebe dann, dass es zu 100% davon abhängt, an wen die Menschen mit dem Hund geraten. Dann kommen die zum Beispiel zu mir und dann habe ich das Glück, dass ich heute ein relativ großes Netzwerk habe, wo ich relativ viele Leute anzapfen kann, die dann auch wieder ganz viele Leute kennen und das ein unheimlich cooler Multiplikationsfaktor ist. Hm. Dann erlebe ich in anderen Fällen aber auch, dass die zu einer Kollegin, die hier im Dorf arbeitet und die eine ganz normale Hundeschule hat und die hat einfach nur Kontakt zu zwei Kollegen aus dem anderen Dorf. Und dann ist das Netzwerk halt ganz klein. Und dann sind die Möglichkeiten natürlich auch klein. Und das kann doch nicht sein, dass es von Glück abhängt, an wen ich gerate, wie dessen Netzwerk ist und wie dessen Einflussnahme auf so ein Geschehen sein kann, damit wir sicherstellen können, dass in so Situationen gut geholfen werden kann. Und nee, ich habe da jetzt auch keine andere Lösung. Ich habe noch nicht mal einen Ansatz von einer Lösung. Aber es ist ein riesengroßes Problem, wenn wir ehrlich sind. Es gibt gar keine Strategie für Abgabe im Sinne von, wir sind uns da als Szene zumindest mal so einig oder greifen so alle ineinander, dass wir uns supporten, helfen, weil wir unterm Strich alle für Hunde da sind.
Ich glaube, das würde ja einfach schon genau mit dieser menschenpositiven oder wohlwollenden Haltung anfangen, die wir jetzt hier in den letzten, 30, 40 Minuten besprochen haben. Denn das mangelt ja schon oft daran, dass wenn jetzt zum Beispiel solche Vermittlungshoffnungen geteilt werden, dann gibt's ja in der Regel irgendeine Form von bisschen, sag ich mal, eine Art Steckbrief von dem Hund oder so, um die Chancen zu steigern, irgendwie noch ein Foto und bisschen umreißen, worum es geht und warum wird der abgegeben. Das heißt, dann wäre ja schon im Prinzip der erste Schritt zu sagen, oh ja, da braucht jemand Hilfe, das teile ich gerne oder helfe in irgendeiner Form, wie ich helfen kann. Aber stattdessen machen die Menschen Folgendes, die schreiben drunter, das kann ja nicht sein, warum gibt man den Hund ab, warum haben die sich denn überhaupt angeschafft und. Also das heißt, letztlich brauchen wir ja für diese Form von Hilfestellung einfach schon die richtige Einstellung. Und genau daran hapert es ja. Deswegen finde ich es halt toll, dass du hier die Möglichkeit gibst, dass man darüber mal sprechen kann. Einfach nur, dass sich die Leute mal versuchen, ein bisschen zu reflektieren und vielleicht mal aus einer anderen Perspektive auf das ganze Thema schauen und dann vielleicht auch mehr Bereitschaft haben zu helfen im kleinen Rahmen, wie auch immer das geschehen kann. Selbst wenn das Netzwerk vielleicht klein ist für so eine Form von Vermittlungsunterstützung, wenn es doch irgendwo an den richtigen Menschen gerät, da reichen ja schon vielleicht 2, 3 Leute, die irgendwo geholfen haben. Manchmal, ja, du hast recht, hängt es einfach von Glück ab, leider, weil das System dahingehend einfach momentan so überlastet ist, dass niemand die Zeit hat und die Möglichkeit hat, großräumig Hilfe anzubieten, weil der Markt so übersättigt ist, sag ich mal. Aber letztlich, wenn wir da alle mit einer besseren Einstellung rangehen und glauben, ja, da ist wirklich eine Person, die macht sich das nicht leicht, die leidet selber unter der Situation, nicht nur für sich, sondern auch für den Hund, leidet für den Hund mit unter dieser Situation, dass sie jetzt ist, wie sie ist. Aber hey, wir können alles dafür tun, dass irgendwie was passiert in die Richtung, dass es diesem Tier in einer anderen Form von Lebensumwelt besser gehen kann, statt einfach noch irgendwie mit dem Schuh draufzutreten auf diese ganze Thematik. Das wäre doch schön, wenn man da einfach so ein bisschen sich jeder selbst an die eigene Nase fasst und so überlegt, hey, habe ich das vielleicht auch schon mal vorverurteilt? Und ganz ehrlich, Jan, das habe ich auch. Ich habe das auch damals, bevor ich auch selber in dieser Lage war, habe ich halt auch mal, was heißt immer, aber öfter mal gedacht, oh, wenn ich solche Posts gelesen habe, warum muss man sich dann überhaupt einen Aussie anschaffen, wenn man den mit 8 Monaten, wo er anstrengend wird, wieder weggibt? Ja, also man hat einfach schnell auch so eine bewertende Brille auf. Und manchmal hilft so ein Perspektivenwechsel, um wirklich mal zu reflektieren, hey, okay, vielleicht habe ich da ein bisschen schnell drauf reagiert im Sinne von, ja, nicht alle Umstände bedacht. Und es wäre schön, wenn sich da jeder einfach mal mit sich selber auseinandersetzen könnte, um mal ein bisschen drauf zu gucken und zu sagen, hey, vielleicht sind das eigentlich Menschen, die da ganz, ganz viel versucht haben und die jetzt einfach Hilfe brauchen, um dem Hund wieder ein schöneres Leben bieten zu können, weil sie vielleicht nicht die Ressourcen haben, die es braucht für dieses Tier.
Ja, und das verändert nichts an dem Problem, dass der Hund immer noch woanders hin muss, aber es schafft zumindest schon mal keine emotionalen neuen Probleme.
Ja, genau.
Ja. Spannend.
Ja.
Super spannendes
Komplexes
Thema.
Komplexes Thema.
Ja, total, weil ein Punkt, an dem ich dann auch immer wieder hake, ist halt, also Jetzt muss ich nochmal aus diesem Buch was rausgreifen, was ich hier liegen habe. und ich hoffe, dass ich das, weil ich ziehe es jetzt ganz weit raus, aber der Grundimpuls kommt aus diesem Buch von der Janie. Auf einer Seite lädt sie dazu ein, den Traumtag deines Hundes aufzuschreiben. Also wenn die Haustür quasi auf wäre, dann sollst du, ich hoffe, dass es da irgendwie so steht, aber also ich weiß, dass es irgendwie so eine Aufgabe da drin gibt. und das war wieder
Idee.
Genau, fand ich nämlich auch. Richtig coolen Moment. Und jetzt ergänze ich den um das, was du vorhin gesagt hast. Und dann schreibe ich meinen Traumalltag mit Hunden auf. Und ja, wenn ich dann feststelle...
Mal gucken, wie unterschiedlich die sind, ne?
So, genau. Und wenn ich dann feststelle, ey, das kann einfach niemals übereinander passen, dann genau, was du gesagt hast, dann kann man Kompromisse suchen und sich immer wieder in der Mitte treffen und alles fein, ne? Aber... irgendwann ist vielleicht auch der Moment, dass man ehrlich sein muss. Und jetzt sind wir noch nicht bei den Grenzen und bei den Ressourcen und bei all den anderen Dingen, sondern ich habe mich dann einfach gefragt, wie viele Hunde leben, ohne jemals ihren Traumtag gelebt zu haben? Fand ich voll die spannende Frage. So, und habe dann, ne, ich habe ja selber zum Glück genug Hunde hier und habe dann mal überlegt, wie von den Einzelnen so ihr Traumtag aussehen würde. Und ich bin mir sehr sicher, dass keiner von denen an dem ganzen Tag seinen Traumtag leben kann, maximal in Ausschnitten.
Ja.
Ne? Und dann denke ich mir so, okay, Ausschnitte sind schon mal cool.
Aus Vernunftsgründen schon allein.
Total, natürlich. Und wir dürfen uns auch einfach nicht juristisch angreifbar machen. Ja. Aber dann hatte ich für mich so ein bisschen die Beruhigung, trotz Problemen, die es hier gibt, ne, wenn du mit Gruppen zusammenlebst, gibt es immer Differenzen, hatte ich für mich klar, okay, cool, jeder hat Elemente seines Traumtages und das ist ja schon wieder das nächste Problem, das ist ja alles nur von mir interpretiert, ne? Ob das wirklich so wäre, wissen wir ja alles gar nicht. Und ob die wirklich hier wohnen wollen, wissen wir auch
du
nicht im
absoluten
schon nichts und so.
Können bestimmt.
Naja, also ich finde auch da müssen wir sehr genau hinschauen, weil ich glaube, dass da sehr häufig der eigene Wunsch mit der Einschätzung verschmilzt. Und wenn ich mir sehr wünsche, mit vielen Hunden hier so ländlich im absoluten Nichts am Meer zusammenzuleben, ich kann das sehr idyllisch zeichnen und bin dann, glaube ich, relativ schnell weg von einer realistischen Einschätzung, wenn der Wunsch einfach so groß ist. Aber trotzdem dahin nochmal kurz zurück. Es gibt halt auch so viele unterschiedliche Gründe, warum man Hunde dann abgeben sollte, müsste, könnte, neben Ressource und Können und Umgang und all das, was halt im Leben einfach so passiert, ne?
Ja, ich glaube auch, diese Idee mit dem Traumtag finde ich irgendwie ganz süß. Aber natürlich, ich glaube auch, dass kein Hund, also würde ich jetzt mal so pauschalisieren, den ganzen Tag wirklich seinen Traumtag leben kann. Weil da bestimmt auch viele Dinge drin vorkommen wie Jagen und solche Sachen, was ja hier einfach in dem Rahmen, in dem wir zumindest im urbanen Lebensumfeld leben, nicht gewährleisten können. Insbesondere nicht, wenn uns daran gelegen ist, dass der Hund den Tag überlebt oder er am Ende des Tages wieder wohlbehalten bei uns ist. Dementsprechend gerade auf Seiten der Hunde, weil die in unseren Lebensraum ja gezwungen sind, wird es sicherlich viele, viele, viele Kompromisse mehr geben müssen als auf unserer Seite, was so die Bedürfnisbefriedigung anbelangt, sag ich mal. Aber wichtig ist ja, dass wir das Gefühl haben, dass wir denen schöne Lebensmomente kreieren können mit Alternativen sozusagen, die denen entgegenkommen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlegen würde, mein Traumtag ist, mit meinen Hunden Sport zu machen und mit denen die Zeit einfach zu genießen. Wir haben unsere Ruhe im Sinne von, wir sind jetzt nicht auf irgendwelchen voll belaufenden Wanderwegen, sondern wir machen so unser Ding. Dann glaube ich zum Beispiel schon, dass die Hundetypen, die ich mir für mein Leben ausgesucht habe, dass sie das als total adäquate Beschäftigung empfinden, selbst wenn man halt jetzt nicht dem Reh hinterherlaufen dürfte, obwohl man da eigentlich auch Bock drauf hätte. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass wir in einem gewissen Rahmen gucken müssen, wo sind die Bedürfnisse unserer Hunde, wo können wir denen was ermöglichen. Wenn wir Dinge nicht in einem gewissen Rahmen ermöglichen können, können wir adäquate Alternativen wählen. Welche Alternativen sind wirklich zuträglich, welche sind es vielleicht nicht, mit welchen kommen wir gemeinsam auf den Nenner sozusagen, dass wir sagen, boah, der Tag heute war cool. Und ich glaube, dieses Beispiel ist irgendwie wirklich richtig schön mit diesem Traumtag, weil man sich da mal vor Augen führen muss, was möchte eigentlich mein Hund vom Leben und was möchte ich vom Leben und wie können wir miteinander da harmonieren und uns gegenseitig auch entgegenkommen und dass es eben nicht immer nur um uns Menschen geht, sondern eben auch viel um den Hund, aber eben auch genau andersrum, nicht nur um den Hund, sondern auch um uns. Und das finde ich grundsätzlich bei dem ganzen Hundeleben-Thema wichtig, dass ich genauso wichtig bin wie mein Hund. Mein Hund ist aber auch genauso wichtig wie ich.
Ja, same. Unterschreibe ich genauso. Ich würde sagen, wir rocken das hier ab, weil da ist eine Menge drin, über das ich jetzt auch erstmal nachdenken muss oder möchte. Ich finde es cool, dass wir es geschafft haben, dieses Thema hier mal ganz klein aufzumachen. Und ich weiß, dass wir noch lange nicht in der Tiefe war und dass wir noch lange oder weit entfernt von Lösungen sind, die greifen könnten oder sonst was. Aber mir gefällt dieser Gedanke, dass wir einfach vielleicht uns alle bemühen, mit einem anderen Blick auf dieses Thema zu gucken und vor allen Dingen auf einen anderen Blick auf die Menschen, die das gerade beschäftigt. Immer wieder unter der Voraussetzung, dass ich verstehe, dass wenn du aus einem anderen Berufsfeld kommst und mit einer anderen Brille da drauf guckst, die Dinge anders bewertest, weil du sie anders wahrnimmst.
Ja. Aber und ich bin auch gespannt auf diese Wahrnehmung. Also ich wäre da sehr interessiert dran, wenn die Folge rauskommt, dass jeder mal so ein bisschen vielleicht in gewissen Kommentaren auf Instagram oder so ein bisschen was von seiner Perspektive beitragen kann. Denn wir sind natürlich jetzt hier ich auch vielleicht ein bisschen befangen, in Anführungsstrichen, mit der Perspektive, aus der ich es schon erlebt habe und aus der trainerischen Komponente. Deswegen, ich fände es ganz cool, wenn man darüber sich noch ein bisschen offen austauschen könnte, mit dem Hinweis, dass es wohlwollend gegenüber aller Ideen und Gedanken sein sollte. Das finde ich halt dabei ganz wichtig, dass niemand auf den anderen irgendwie einfach draufhaut, verbal. Das finde ich ganz schön, wenn man das hinkriegen könnte, weil ich wäre da schon sehr offen auch für die anderen Betrachtungsweisen.
Gefällt mir sehr. Jetzt haben wir nur noch ein Problem zum Ende. Wir haben kein Thema, was wir nicht besprochen haben, was jetzt noch offen ist, was ich auf meine Liste schreiben kann, damit ich einen Grund finde, dich dann nochmal wieder einzuladen.
Ich komme auch ohne Grund gerne zurück.
Ey, perfekt. Wir werden irgendwas finden. Julia, vielen, vielen Dank für heute. Das war ein cooler, kurzer Ausflug in dieses Thema. Und ich bin genau wie du sehr gespannt auf Meinungen, Sichtweisen, Kommentare dazu. Auch du darfst natürlich eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden als kleines Dankeschön für deine Zeit und für den Mut, über dieses Thema hier zu sprechen. Wo geht die Palette hin?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich würde dann das Tierheim in Witten wählen. Die machen da ganz tolle Arbeit, eben auch insbesondere mit Hunden, die vielleicht nicht die allereinfachsten waren und sind und vielleicht auch aus dem Grunde der Abgabe, worüber wir heute gesprochen haben, eben da aktuell ihr Leben führen. Daher, die machen da ganz tolle, wirklich fachlich versierte Arbeit und dementsprechend würde ich gerne, wenn sie es denn nehmen möchten, das Futter dahin spenden.
Cool. Da geht's hin. An dich nochmal vielen, vielen Dank für heute. Ein wirklich, wirklich schönes Gespräch. Vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und ich sag mal bis nächsten Dienstag. Tschüssi.
Ciao.